der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen zu Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Ich bin Mareike Mein und heute sprechen wir zum Thema Betriebsübergabe, Herausforderungen und Gelingensfaktoren. Wir merken das alle, der demografische Wandel kickt überall. In der nahen Zukunft werden immer mehr Boomer in Rente gehen. Ja, und was kommt dann? Wer übernimmt die Jobs, die zahlreichen Ämter, die diese Generation eigentlich ausgefüllt hat? Und ich frage mich auch, wie kann ein Übergang gut gelingen? Für viele ist diese Übergabe echt eine große Herausforderung und mit großen Problemen und Erwartungen auch verbunden. Also wie hört man eigentlich auf? Wie geht man mit den vielfältigen Emotionen und Erwartungen, aber auch Ängsten um, die an diesem Thema hängen? Und wie hält man zum Beispiel auch das Wissen in einer Organisation? Und wie organisiert man das eigentlich und plant man sowas? Oder ist es mit mal der eine Tag, wo man sagt, ciao, das war's und macht mal euer Ding? Also und welchen Druck ist man natürlich dann auch ausgesetzt? Und zwar beide Generationen. Und wie kommuniziert man das eigentlich auch richtig? All das sind Fragen, die ich heute gerne mit meinen Gästinnen diskutieren möchte. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich Laura Jungnickel und Sophia Kreber, beides wissenschaftliche Mitarbeiterinnen von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, für das Gespräch heute gewinnen konnte. Hi, herzlich willkommen.
Hallo.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, ihr seid jetzt gerade kurz vorm Abschluss eures Forschungsprojektes, das heißt Inno4UFO. Und was habt ihr da gemacht? Erzählt mal.
Ich kann mal starten, Sophia, und du ergänzt, so wie wir das oft machen in unserem Team. Genau, unsere Frage war, wie können Nachfolgen eigentlich erfolgreicher sein, weil sie oft scheitern. Also zum einen gibt es, wie du schon sagtest, zu wenig Nachfolgende. Und zum anderen ist es so, dass selbst wenn ein Nachfolger gefunden ist, Nachfolgen einfach häufig scheitern. Und das sind so zwei Problemstränge, an denen wir uns abgearbeitet haben und geforscht haben, aber nicht geforscht im Zimmerlein, sondern geforscht mit Unternehmen. Das heißt, wir haben zwei Handwerksunternehmen begleitet in diesem Nachfolgeprozess, wobei der Fokus darauf war, zu schauen, wie kann eigentlich Kooperation, also das Miteinander und Co-Kreation in der Begleitung, also eine Begleitung, die die zu Begleitenden mit einbezieht, dazu führen, dass genau diese Nachfolgen erfolgreicher werden können. Ganz grob einmal.
Genau, wir sind in der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, die sich ja in dem ländlichen Raum Ostbrandenburg befindet und haben da Bahn im Uckermark sozusagen als Untersuchungsregion gehabt und haben da ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer kennengelernt und dann mit eben diesen zwei, die Laura erzählt hat, 2 Jahre lang intensiv zusammengearbeitet an der Nachfolge.
Und könnt ihr da mal näher eingehen drauf? Also erstmal die Problemstellung. Ich glaube, demografischer Wandel ist noch viele wirklich irgendwie so unkonkret. Das schwebt immer, man hat es mal gehört. Wir altern, wir haben mehr ältere Personen in der Gesellschaft als jüngere, die nachkommen. Aber könnt ihr da mal gerade in Bezug auf Nachfolge nochmal drauf eingehen? Und wie das dann auch dazu geführt hat, dass ihr euer Forschungsprojekt gestartet habt?
Also es gibt zum Beispiel, wenn ich da jetzt meine Referenz nehme vom KfW, es gibt einen Research, jedes Jahr wird Nachfolgemonitoring Mittelstand veröffentlicht und da so um ein paar Zahlen zu nennen, es gibt irgendwie 3,84 Millionen kleine und mittlere Unternehmen in ganz Deutschland und von denen statistisch ermittelt sind 532.000 Unternehmen stehen vor einer Nachfolge bis 2028 und die größte Hürde für die Befragten ist immer diese geeigneten Nachfolgekandidatinnen und Kandidaten zu finden. Wir haben gesagt, wir schauen jetzt nicht auf diese Matching-Dissonanz. Dafür gibt es auch andere Plattformen, die das schon versuchen, die abgebenden Nachfolgenden zusammenzubringen, sondern wir haben gesagt, wir wollen wirklich mal tiefer einsteigen und wenn sich zwei schon gefunden haben, also ein Abgebender und ein Nachfolgender, dann mit denen konkret daran arbeiten, dass diese Nachfolge auch gelingt. Weil das ist ja noch nicht gesagt, wenn sich zwei gefunden haben, dass das dann wirklich auch gut über die Bühne geht.
Und ich kann mir vorstellen, die Zahlen sind jetzt auch für Gesamtdeutschland, ne, und gar nicht mit räumlichem Bezug zu ländlichen Räumen. Vielleicht sieht das da ja nochmal schwieriger auch aus, oder? Gibt es da auch Zahlen zu?
Also zum Beispiel, also eigentlich sagt man, wir haben das einmal untersucht für die Uckermark, dass das sozusagen da ähnliche Trends gibt. Man muss aber ja dazu sagen, dass man da nochmal diese Herausforderung hat vom ländlichen Raum. Also einfach die Infrastruktur, wie die Menschen dort leben, wie können sie sich selber versorgen, gibt es Einkaufsläden und so weiter und so fort. Oder jetzt auch eine Kfz-Werkstatt zum Beispiel. Also wie lebenswert bleiben diese Orte, wenn eben gewisse Betriebe und gewisse Strukturen wegfallen. Und daher war unser Raum eben ländlicher Raum, der Untersuchungsraum sozusagen nochmal von dieser Brisanz einfach größer und daher haben wir uns dem gewidmet.
Mhm. Und vielleicht auch nochmal ganz spannend, ja, den Fokus Handwerk nochmal einzubringen, weil das auch nochmal ein spezifisches Arbeitsfeld ist, in dem Nachfolge schwierig werden kann, also jemanden zu finden, der nachfolgt und der Lust drauf hat, der die Fähigkeiten und Kompetenzen hat und so weiter. Und gerade Handwerk, wissen wir ja, ist eh in einer schwierigen Lage. Und wenn dann noch die Nachfolgethematik dazu kommt, dann genau, ist das nochmal extra schwierig im ländlichen Raum.
Mhm. Und Laura, würdest du sagen, das ist jetzt im Vergleich zu anderen wirtschaftlichen Zweigen nochmal besonders schwierig im Handwerk?
Also wir haben ja nur im Handwerk jetzt unser Projekt durchgeführt. Ich habe den direkten Vergleich nicht. Und wenn ich mir aber anschaue, was ich sehe im Handwerk für Herausforderungen, kann ich mir vorstellen, dass das schon nochmal eigene Probleme oder Herausforderungen mit sich bringt. Vor allem, wenn man über Nachfolgen durch Mitarbeitende spricht.
Ja, da kommen wir auch noch zu den Herausforderungen. Mich würde aber noch besonders interessieren, das Projekt ging, meine ich, 3 Jahre, ne?
Mhm.
Genau. Und also war das schwer, diese 2 Handwerksbetriebe zu finden? Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr euch einfach vorgestellt, habt gesagt, Mensch, hier sind wir von der Hochschule und wir wollen gerne das erforschen? Oder habt ihr einen Aufruf gemacht? Wie lief das ab?
Also wir haben von Anfang an geschaut, mit wem können wir, also wer ist schon gut vernetzt in der Region, wer hat ein Netzwerk und wer hat Interesse an den Themen, wie jetzt beispielsweise die Kammern, IHK, HWK oder die Unternehmerinnenverbände. Und darüber sind wir sozusagen mit Trittbrett gefahren am Anfang, haben gesagt, so, hier sind wir von der Hochschule. Wir hätten eigentlich einen Netzwerkpartner gehabt, der ist allerdings dann am Projektstart weggebrochen. Das heißt, wir sind einfach mit null Netzwerk gestartet und sind über die dann überhaupt an die Unternehmerinnen und Unternehmer gekommen.
Naja. Und ihr habt, wenn ihr das beschreibt, euer Forschungsprojekt, dann sagt ihr auch so, das war ko-kreatives Arbeiten. Und ich bin ja auch noch gar nicht drauf eingegangen, was ihr eigentlich für Hintergründe habt. Also vielleicht könnt ihr da auch nochmal drauf eingehen, was auch der Prozess, diese 3 Jahre mit euch persönlich gemacht haben, vor eurem akademischen Hintergrund auch.
Geht direkt ins Eingemachte.
Ja, ins Eingemachte, ja.
Klar.
Also es ist ganz spannend, ne, weil das Thema Co-Kreation ist ja erstmal voll das Buzzword. So, was steckt denn überhaupt dahinter? Und für uns steckt dahinter, dass jede gehört wird, gewertschätzt wird und jede Meinung einen Platz hat in dem Ganzen.
Mhm.
Und dass eine Zusammenarbeit ist, die auf Augenhöhe passiert. Das heißt, das Ergebnis, was am Ende bei rumkommt, ist gestaltet durch alle, die mitgemacht haben. Und das passiert ja nicht einfach so. Das muss, es braucht Prozesse dafür, die das ermöglichen, ja, aufgrund von Machtasymmetrien und so weiter und so fort, ist das keine leichte Aufgabe. Und das haben wir im Team geübt. Also in der Teamarbeit haben wir das von Anfang an gelebt, ohne dafür dieses Wort gehabt zu haben. So. Aber das war uns allen ein ganz großes Anliegen und wir haben uns alle darin geübt und haben das dann versucht, in unserer Begleitung mit den Unternehmen auch zu machen, so wie es da gepasst hat. Ja, also das, was wir im Team gemacht hat, konnte man ja auf gar keinen Fall 1:1 in die Betriebe übernehmen, sondern unsere Aufgabe war es zu schauen, wie können wir eigentlich diese Zusammenarbeit, diese Co-Kreation in den Betrieben implementieren, sodass es für die passt. Und was es mit mir gemacht hat, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ist ein richtig gutes, vertieftes Verständnis dafür zu bekommen, was
Partizipation eigentlich bedeutet und was eine gute Zusammenarbeit ist und was Augenhöhe bedeutet und auch was es bedeutet, dass Partizipation, die höchste Stufe der Partizipation ist ja Co-Kreation und es muss nicht alles co-kreativ sein, auf gar keinen Fall. Also die Frage, was passt eigentlich zu den einzelnen Unternehmen und den einzelnen Teams an Partizipation? Und das ist genau das Richtige und nicht unsere Idee davon, dass alles immer zusammen und hin und her und alle dürfen mitentscheiden. Das ist nicht für alle Teams geeignet. Und das ist auch total fein so. Und da ganz viel Wertung rauszunehmen von unserer Idee von Partizipation, das war für mich so ein ganz großes Learning.
Ja, danke, Laura. Was bei dir? Sophia, du nickst dazu auf jeden Fall.
Absolut. Ich kann das total unterstreichen, was Laura gesagt hat. Für mich war jetzt gerade nochmal, als du die Frage gestellt hast, so dieser Moment, so ein Aha-Moment. Aha-Moment.
Hören wir hier gern.
Ja. zu merken, dass ich als diejenige, die mit den Betrieben gearbeitet hat, als eine Art Begleiterin im Team, dass ich nicht allwissend sein muss und dass das eigentlich eine totale Stärke ist. Auch für die Menschen, die mit uns zusammengearbeitet haben, die nach Lösungen suchen, braucht es nicht Begleiterinnen und Begleiter, die sagen, ich habe die Lösung, ich weiß, wie es geht, wir gehen jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommen wir da an. Diese klassische Haltung eines Beraters oder einer Beraterin, die so das alles vorgibt und die anderen folgen nur. Sondern das war für mich so ein Learning, wo ich gemerkt habe, da kommen wir gemeinsam viel weiter, auch wenn wir uns diesem Verstehen, diesem Raum des Verstehen und einander zuhören und gemeinsam Lösungen entwickeln. Genau, das und diese Beziehungskomponente, ne, die wir ja auch ganz stark im Kontext von sozialen Innovationen, gemeinwohlorientierten Unternehmen ja haben. Wir brauchen Beziehungsmomente und Vertrauen, damit wir gemeinsam weiterkommen. Und das braucht vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber ich glaube, damit kommt man langfristig gesehen weiter.
Genau, kann ich noch zwei Sachen ergänzen,
Bitte. Die
das so genau nochmal rund machen und auf die wir immer bestehen. Das ist das eine, dass Zusammenarbeit, Partizipation, die Beziehungskompetenz oder Beziehungskomponente, die du angesprochen hast, Sophia, da geht es ganz viel um Vertrauen. Also ohne Vertrauen funktioniert Prozessbegleitung nicht, ohne Vertrauen funktioniert Partizipation nicht. Das ist so die Basis, die da sein muss und die wachsen darf. Und die wächst nicht einfach so aus Zufall, also vielleicht mal zufällig, aber das ist auch etwas, was man leben muss, ja, was man mitbringen muss. Und was auch tief in denen, die den Raum halten, verankert sein muss. So. Also man kann nicht so tun, als ob, das merken die anderen sofort. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, was ich nochmal gelernt habe und was ich auch mit meinem Team gelernt habe, ist, dass Prozessführung und Prozessgestaltung, dass das so eine wichtige Fähigkeit ist, die, glaube ich, oft vergessen wird. Aber genau wie Sophia sagt, damit es überhaupt möglich ist, offen zu bleiben und sagt, hey, ich muss nicht alles wissen, aber ich muss den Prozess gestalten können. Das muss meine Fähigkeit sein. Und da habe ich meine Expertise.
Also letztendlich auch Flexibilität sprichst du ja damit auch an, nicht so alles straight durchgeplant, sondern auch auf Unvorhergesehenes eingehen. Ne?
Und wir hatten auch das Glück, dass wir im Projekt eine Supervision mit externen erfahrenen Expertinnen und so uns sozusagen leisten durften und dadurch selber ja auch als Team gelernt haben, wie wichtig das ist, einfach Begleiterinnen zu haben, die außen vorstehen und die ab und zu mal Fragen stellen, die einem dann selber wieder helfen, die Haltung und diese Themen sozusagen so bei sich zu bleiben, dass man dann nicht auf einmal aus Druck jetzt mit irgendeiner Lösung rauskommen muss, sondern dass wir irgendwie gemeinsam den Weg so gehen, dass er für alle passt, ja.
Und wenn ich jetzt so auf den Prozess weiter gucke, also ihr habt vor gut 3 Jahren dann die 2 Handwerksbetriebe gefunden. Was ist dann passiert?
Also wir haben 2 ganz unterschiedliche Betriebe gefunden. Wir sind auch mit denen erst ein Jahr nach Projektstart gestartet, wirklich, weil wir sind mit 4 Betrieben gestartet und 2 haben sich dann sozusagen, hat sich herausgestellt, dass das einfach nicht so gut gepasst hat oder dass die alleine laufen konnten dann. Der eine Betrieb hat die Kfz-Werkstatt, die sind mit einer Lösungsorientierung direkt gestartet. Da hat der Senior eine Mitarbeitendengenossenschaft als Nachfolgelösung vorgeschlagen und wollte die konkret mit uns den Weg dahin gehen, dass wir mit den Mitarbeitenden und mit ihm daran arbeiten, dass wie es wäre, wenn die Mitarbeitenden eine Genossenschaft gründen und damit den Betrieb Stück für Stück übernehmen.
Genau, bei dem Bäcker, das war das zweite Unternehmen, das ist Bäckerei Wiese, das sieht man auch in unserem Magazin. Die sind offen gestartet und wir haben mit denen zusammen Stück für Stück quasi eine Nachfolgelösung entwickelt, unter Einbindung auch verschiedener Experten und auf Basis ja von deren Werten, Zielvorstellungen und so weiter. Also das war so ein Prozess, der sich genau über die 2 Jahre hingezogen hat, bis zu einem Nachfolgeszenario, was dann erstmal so gepasst und gestimmt hat.
Und wenn ich an Übergabe denke, dann denke ich ja auch sehr stark so an Emotionen, an Erwartungen, an Ängste. Also wie ist das? Wie seid ihr damit umgegangen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch erstmal eine Barriere war. Ihr kommt von der Uni, die Leute da im Handwerk, die vielleicht auch gar nicht, ihr sprecht vielleicht nicht die gleiche Sprache. Ihr kommt mal mit solchen Begriffen wie Partizipation und ko-kreatives Arbeiten. Also wie habt ihr das irgendwie auffangen können? Also kamt ihr zu dem Punkt, wo ihr da auch, wo das auch zugelassen wurde? Wie war da eure Strategie?
Also vielleicht auch nochmal, wie wir zusammengearbeitet haben, ist ja wichtig, dass wir sozusagen in so Workshop-Formaten, die wir einmal im Monat oder genau, wo wir in regelmäßigen Abständen mit denen uns getroffen haben. Das hat jetzt bei der Kfz-Werkstatt so angefangen, dass unsere Kollegin Maria Wichmann, die hat ein Praktikum gemacht, um die Mitarbeitenden wirklich kennenzulernen und im Betrieb in deren Alltagsprozesse sich reinzubegeben, reinzufühlen und da über diese Vertrauens- und Beziehungsebene erstmal so Grundlagen zu schaffen, wie wir uns überhaupt begegnen können. Und das, genau, was bei uns dann in den Folge-Workshops und in der Zusammenarbeit immer ein Thema war, also wir haben sehr viel Zeit auf die Vor- und Nachbereitung unserer Zusammentreffe verwendet und haben sehr explizit darauf geachtet, welche Sprache sprechen wir? Mhm. Wie übersetzen wir die Begriffe in die Alltagswelt und Sprache derjenigen, mit denen wir da zusammenarbeiten?
Mhm. Und das Schöne ist, dass durch die Übersetzung der Begriffe, dass man eigentlich mal zu dem Kern hervordringt. Also wir werfen ja teilweise mit Begriffen um uns, die, wo eigentlich keiner so, also wo ich was drunter verstehe, aber Sophia vielleicht was ganz anderes und Maria auch noch was ganz anderes. Das heißt, das hat total dazu beigetragen, dass wir im Team auch eigentlich verstehen, was wir denn meinen, wenn wir Begriffe wie New Work sagen oder Partizipation. Ja, und uns gefragt haben, was ist denn eigentlich der Kern davon? Und das ist, würde ich sagen, für alle so hilfreich, sich dem Kern dessen, was man sagen möchte, eigentlich zu nähern, weil je einfacher man es ausdrücken kann, desto mehr versteht man es A selber und B ist das verständlich für alle anderen, mit denen man im Raum ist und zusammenarbeitet. Also das war für mich auch ein großer Gewinn, das machen zu dürfen in dem Kontext.
Ja, das glaube ich sofort. Und wenn ihr jetzt so zurückblickt, was waren so die größten Herausforderungen, die kommuniziert wurden? Gibt es so eine Top 5 oder so?
Also ich würde einmal sagen, aber das ist sozusagen eher inhaltlich jetzt nicht nur sprachlich auf das Wort bezogen, aber so diese Idee einer Genossenschaft, was Laura auch schon gesagt hat, da denken ja viele Köche verderben den Brei, alle müssen irgendwie mitreden und man kommt überhaupt nicht vorwärts. Da auch Beispiele zu finden für die Mitarbeitenden der Kfz-Werkstatt, die zeigen, dass es da auch Unterscheidung gibt zwischen denjenigen, die den Betrieb operativ führen und denjenigen, die Mitglied sind und trotzdem bei gewissen Entscheidungen mitbestimmen. Also dass es da eben nicht heißt, alle müssen zusammen immer alles besprechen. Aber das ist sozusagen jetzt eher auch inhaltlich bezogen.
Ja, und dann gibt es vielleicht auch nochmal, dachte ich gerade so, es ist spannend, es gibt einen Unterschied zwischen Herausforderungen, die kommuniziert worden sind und Herausforderungen, die wir beobachtet haben, die aber ja unsere Beobachtungen und Annahmen sind, wo ich auf gar keinen Fall sagen würde, die sind jetzt irgendwie ja gültig für alle. Und da gab es, ja, und das ist aber schon eine Herausforderung, dass ganz viel von dem, was da eigentlich passiert, so schwer zu verbalisieren ist für die Menschen in dem Prozess, weil es das erste Mal ist, dass sie das erleben oder wo sie mit diesen Dingen konfrontiert werden und das vielleicht auch nicht gewohnt sind oder das gar nicht wollen, über Herausforderungen zu sprechen, weil das einfach immer noch ein Zeichen von Schwäche ist, aber ja, in bestimmten Kreisen ist es einfach nicht so angesehen, über Herausforderungen zu sprechen.
Mhm. Okay, also diese Sprachlosigkeit, habt ihr da noch andere Herausforderungen, die euch jetzt einfallen, wo ihr sagt, ah, das ist uns auch aufgefallen, auch wenn du klar, Laura, du sagst, ihr habt das beobachtet, das ist natürlich auch nicht allgemeingültig überall, aber was ist da euch noch so aufgefallen?
Also vielleicht nochmal dazu ist auch dieses, dass der Nachfolgeprozess ziemlich überwältigend sein kann, ja, oder auch die Idee, eine Genossenschaft zu gründen. Das ist ja ein Riesending, was extrem komplex ist. Und dann ist die Schwierigkeit, einen Anfang zu finden. Also diese Herausforderung, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit der Nachfolgeplanung. Das ist eine, die wir also beobachtet haben, auch ganz viel in Gesprächen mit Unternehmen, die in der Nachfolge sind.
Und auch also die ganz klassischen Sachen, die man schon auch öfter hört in diesem ganzen Kontext von Unternehmensnachfolge. Loslassen des Seniors. Der kann das sagen, er will loslassen und er oder sie will langsam sich aus dem Betrieb bewegen, aber das dann wirklich umzusetzen, das ins Machen umzusetzen, das unterschätzen, glaube ich, sehr viele und vor allen Dingen diejenigen, die dann sagen, ja, ich will ja, dass meine Mitarbeitenden übernehmen, aber selber dann da wirklich dieses sich langsam rausziehen können, das ist eine große Herausforderung, die wir gesehen haben. Und für die anderen auch, für die Mitarbeitenden, dieses ganze Thema Unternehmertum, also das wirklich in der Alltagspraxis dann Stück für Stück aufzubauen. Dafür brauchst du ja dann auch wieder die beiden Seiten. Da brauchst du ja auch die Abgebenden, die dann den Raum dafür ermöglichen. Also da ist wirklich, das ist so ein Ping-Pong.
Mhm.
Das vieles, was man sagt, aber dann in der Praxis umsetzen, das ist, glaube ich, finde ich, total krass, die Herausforderung, also so eine Challenge, eine Herausforderung für beide Parteien.
Mhm. Ja, und gerade für den Senior, also das gibt ja auch so ein Fachwort für, Psychological Ownership, diese ganz starke Identifizierung mit dem Unternehmen, was er oder sie aufgebaut hat, aus dem Nichts oft, ja, also gerade im östlichen Teil, nach der Wende, so aus dem Nichts was aufgebaut haben und so viel reingesteckt haben, dass es einfach die eigene Identität auch geworden ist. Das heißt, wenn ich abgebe, wer bin ich denn dann eigentlich? Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, weil das ist ja nicht nur mit Unternehmen, die man aufzieht, sondern auch mit vielen anderen Bereichen. Und genau, das ist wirklich schwierig. Und ich glaube, da ist es auch schwer, Worte für zu finden, wenn man in dieser Situation ist.
Und gleichzeitig dann natürlich auch die Herausforderung, wie hält man denn eigentlich auch das Wissen in der Organisation, im Unternehmen? Also das ist, habe ich den Eindruck, das ist auch eigentlich noch nicht gelöst. Also klar muss es da immer individuelle Lösungen geben. Habt ihr da euch nochmal auf dem Weg, also ihr seht schon, wir kommen von den Herausforderungen auch ein bisschen in Richtung Lösungsansätze. Habt ihr da irgendwie was gefunden, eine gute Strategie, wie man damit umgehen kann?
Also ist ja nochmal was Besonderes. Nachfolgen mit Mitarbeitenden, also wenn Mitarbeitende nachfolgen, das ist ja ein besonderes Thema in dieser ganzen Nachfolgemöglichkeit. Das ist ja eine Lösungsmöglichkeit. Und eine Herausforderung, genau wie du sagst, ist, dass das Wissen oft bei dem Senior alleine ist, so vor allem bei Kleinstunternehmen oder kleinen Unternehmen. Ja, in großen ist das anders aufgesplittet, aber gerade bei den kleinen. Das heißt, es macht ja extrem viel Sinn, nicht erst anzufangen, das Wissen zu verteilen, wenn ich rausgehe, sondern schon viel weiter vorne anfange zu sagen, ich verteile mein Wissen, ich verteile Verantwortung, ich beziehe meine Mitarbeitenden mit ein, sodass, wenn ich rausgehe, ganz viel von dem, was ich mache und kann oder keine Ahnung, dass das eigentlich schon im Unternehmen bleibt. Und da muss ich aber früh für anfangen, denn so eine Unternehmenskultur, die verändert sich natürlich nicht innerhalb von 3 Monaten, sondern das braucht mehrere Jahre, damit das wirklich gut funktioniert.
Hm. Ja, genau. Also um es an dem einen Beispiel festzumachen, jetzt zum Beispiel an der Bäckerei, da wird Führung einfach schon viel dezentraler gelebt. So, da gibt es einfach viel mehr Menschen, die für unterschiedlichste Themenbereiche die Verantwortung haben und wo einfach mehrere Menschen in der Führung sind und sich unterschiedlichsten Entscheidungen sozusagen zugeordnet haben. Und da merke ich und da sehe ich einfach viel mehr Potenzial, dass sozusagen mehr Menschen wirklich potenziell Interesse hätten, in die Verantwortung reinzuwachsen, weil sie es schon konkret praktizieren.
Ja, und ich denke, ein Bereich ist ja auch beim Wissenstransfer auch die ganzen Kontakte, ne? Also mit wem hat man wie Kontakt? Wie lernt man, mit wem zu sprechen und so? Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man da auch erstmal reinwachsen muss, ne?
Und wenn man jetzt zum Beispiel über familieninterne Nachfolgen spricht, wir haben jetzt keine begleitet, aber wir haben uns mit einigen unterhalten, dann ist das ganz klassisch, dass man einfach eine Weile mitläuft, ne? Dass man, genau, einfach über 2, 3 Jahre oder kürzer oder länger zusammenarbeitet und so genau wie eingeführt wird in die ganze, in das ganze Netzwerk und da reinwachsen darf, langsam Aufgaben übernimmt, auch herausfindet, wie möchte ich das machen und dann aber immer wie noch so Mentoring hat die ganze Zeit, so dass man nicht alleine dasteht, sondern wirklich Zeit hat, hineinzuwachsen in die Verantwortung.
Ich würde aber auch sagen, beim Wissenstransfer muss man sich als Abgebender auch davon verabschieden, dass alles genauso weiterläuft. Also Wissen, es muss nicht 1000%, also gibt es ja nicht 100% des Wissens 1:1 weitergegeben und dann weitergelebt werden. Es darf auch gewisse Neuerungsprozess einsteigen oder passieren, in dem auch vielleicht gewisse Sachen dann einfach auf der Strecke bleiben. Da denkt sich die oder der Abgebende, oh Gott, wie können die und die Person das und das machen? Aber die Nachfolgenden müssen dann halt auch selber sich das Neue aufbauen und dann verschwindet halt manches auch. Ist auch okay.
Also mir wird gerade auch nochmal, Laura, wo du das gesagt hast, dieses familieninterne Nachfolge, das begleiten wir als Akademie auch ganz oft. Bei landwirtschaftlichen Betrieben ist es ja gang und gäbe auch. War nochmal bewusst, was für ein soziales Kapital das auch ist. Also ich komme ja selber vom landwirtschaftlichen Betrieb. Mein jüngster Bruder hat den Betrieb übernommen und der ist, seitdem er Teenie ist, ist das klar? Ist es für ihn klar? Und seitdem läuft er da mit. Also das sind, und er ist jetzt 30, also ne, das sind ja wirklich viele, viele Jahre, wo man dann eben das Wissen, aber natürlich auch das Netzwerk nochmal ganz anders aufbauen kann und den Betrieb dadurch ja auch stärker macht. Ne?
Ja, ja, absolut, genau. Und es ist ein Glücksfall, wenn sowas passiert, ne? Also wie oft ist es so, dass es halt, oder dass sich auch jemand in letzter Sekunde sagt, so nee, das will ich doch nicht. So.
Was ja auch vollkommen legitim ist, ne?
Absolut, ja.
Ich würde ganz gerne mal mit euch auf unsere Rubrik der regionale Begriff gucken. Ihr seid ja schon vorgewarnt. Habt ihr einen regionalen Begriff für uns? Vielleicht ja aus der Region Uckermark. Da seid ihr im Moment verortet, aber ich weiß gar nicht, ob ihr da auch ursprünglich aufgewachsen seid. Also erzählt mal, was habt ihr uns mitgebracht?
Ich kann mal starten, genau. Also genau, die Hochschule ist ja in Barnim, aber ich bin zeitweise auch in der Uckermark. Ich bin da nicht aufgewachsen, aber seit ungefähr 10 Jahren bin ich da ganz regelmäßig. Und da gibt es einen Begriff, ich weiß eigentlich nicht, ob der in der Uckermark ist oder ob der so unser Dorf spezifisch ist. Und zwar sind es die Töffel. Und die Töffel, das sind die, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, es gibt so Crocs, also so Schuhe, ne? Die Marke heißt Crocs, aber da hat natürlich niemand Crocs, sondern Sachen vom Baumarkt oder keine Ahnung was. Und die heißen Töffel. Und die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Im Winter gefüttert, mit Löchern oder komplett regenfest. Hinten mit Schlappe noch oder nicht. Und genau, den habe ich da gelernt, den Begriff.
Ja. Ich habe noch einen anderen Begriff von meiner Kollegin oder von unserer Kollegin Maria, die kommt aber auch noch ein bisschen weiter in Richtung Sachsen. Eigentlich ursprünglich ist sie aufgewachsen, aber sie kam irgendwann um die Ecke mit der Bezeichnung eines Wurstblatts. Und wir waren wie, was für ein Wurstblatt? Und sie meinte, diese Anzeigenzeitungen, die immer wieder, also kostenlos dann im Briefkasten landen, weil nämlich diese Zeitungen früher benutzt wurden, um Würste einzuwickeln. Das heißt, dieser Begriff kommt wirklich aus einer praktischen und sinnvollen sozusagen Umnutzung dieses Papiers.
Ach, danke. Das nehme ich gerne mit. Super. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne mit euch noch mehr auf die Lösung gucken, weil Inno4UFO steht ja für innovative und Instrumente zur Unterstützung der Unternehmensfortführung. So. Und was sind das eigentlich konkret für Instrumente und warum braucht man die überhaupt?
Also eine konkrete Empfehlung, wir haben ja jetzt auch gerade frisch gedruckt, unser Magazin fast schon in den Händen zum Thema Nachfolge co-kreativ gestaltet, kooperativ gelebt. Und da ist eine Empfehlung auch mit reingeschrieben, einfach für Hochschulen, für Netzwerke, dieses Thema Unternehmensnachfolge zu sensibilisieren. Also jetzt rausgezoomt wieder aus der tiefen Zusammenarbeit, die wir mit den Menschen dort vor Ort gemacht haben, ist einfach das Thema Nachfolge immer noch unterrepräsentiert in dem Geschehen und damit ja auch verbunden, das, was wir aus diesen persönlichen, dieser Arbeit mit den Menschen gelernt haben, ist diese Offenheit zu entwickeln bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, dass es nichts Schlimmes und Schreckliches ist, über das ein Thema Nachfolge zu sprechen, dass die ansteht, sondern dafür den Raum zu schaffen, Räume zu schaffen, dass Menschen sich das trauen, zu sagen, ich brauche eine Nachfolgelösung in x Jahren.
Und du meinst jetzt vor allen Dingen auch Unis, dass die Studis dann auch nicht denken, ach ja, ich gehe mal in das große Unternehmen XY, in die größere Stadt, sondern vor Ort habe ich auch die Möglichkeit und kann da auch was bewegen. Ne?
Genau, Nachfolge ist das neue Gründen, sagt man ja in mancherlei, in manchen Orten sogar auch, ja.
Wenn man jetzt nochmal so ganz doll reinzoomt in die Organisation, dann geht es darum zu sagen, Führung, also wie ich führe, hat einen extrem großen Einfluss darauf, wie die Nachfolge funktioniert oder halt nicht funktioniert. Das heißt, Unternehmensführung als Stellschraube für erfolgreiche Nachfolgen. Unternehmensführung im Sinne von, wie verteile ich Verantwortung schon vorher, bevor ich abgebe, ja, oder bevor ich in die Nachfolge gehe. Wie kommuniziere ich? Was für eine Kultur habe ich? Also da sind extrem viele Stellschrauben in diesen Führungspositionen, die ich nutzen kann, um Nachfolge erfolgreicher zu machen.
Genau, wie du sagst, diese Kommunikation, wir haben beobachtet, dass die oft unterschätzt wird, welche Wirkung sie hat im Betrieb. Die kleinsten Sachen, die Art und Weise, wie gemeckert wird. Also gibt es so Meckerrunden, die einfach Gift sind für eine gute Unternehmenskultur, dass man da als Führungskraft oder Inhaberin oder Inhaber oder auch als Mitarbeiter vielleicht auch anfängt, Dinge zu etablieren, dass die Kommunikation, das Miteinander anders und mehr auf Augenhöhe gestaltet wird.
Ja, und auch, also was für Möglichkeiten gebe ich meinen Mitarbeitenden, sich weiterzuentwickeln und sich Kompetenzen anzueignen, um dann gegebenenfalls die Nachfolge antreten zu können. Ja, wenn ich möchte, also wenn ich an meine Mitarbeitenden abgeben möchte, was irgendwie sinnvoll ist, weil die sind ja schon im Unternehmen, die kennen das ja. Und vielleicht gibt's einen, der hat Lust drauf und traut sich noch nicht so richtig. Und sich den zu schnappen und zu sagen so, hey, was brauchst du denn, damit du dich das traust?
Und ihr habt ja auch so eine Toolbox entwickelt. Was findet man denn da? Also wir verlinken das auch alles später in den Shownotes, sodass ihr da alle gut Zugriff zu habt. Aber erzählt doch nochmal ein bisschen Toolbox, da klingelt natürlich bei mir direkt das, weil ich denke, yes, das kann man so direkt anwenden. Was finden wir da drin?
Weil wir jetzt gerade zum Thema Kommunikation gesprochen haben, wir haben das auch mit einem der Handwerksbetriebe auch wirklich umgesetzt. Dieses Gefühlsrad. Also es ist ein Rad, was sich von innen nach außen aufgliedert in Begriffe und Gefühlsbeschreibungen, also wie zum Beispiel traurig, ängstlich, ärgerlich, das ist so der innere Kreis, der sich dann immer feiner auffächert nach außen. Das zum Beispiel zum Start einer Teamrunde einmal hinzuhängen und zu sagen, so, wie geht's euch gerade? Jeder kriegt einen Punkt, klebt den an das Gefühl, was er oder sie gerade empfindet. Das hat eine total große Wirkung auf die Sichtbarkeit und das Miteinander. Also wie wird man selber gesehen und wie sieht man auch die anderen zum Beispiel?
Genau, dazu muss man sagen, alle Tools, die so ein bisschen tiefer gehen, dazu braucht es einen sicheren Raum. Ansonsten kann das echt nach hinten losgehen. Also es muss schon Vertrauen da sein, um sich verletzlich zeigen, also ich nenne es mal verletzlich zeigen zu dürfen, ja, um zu zeigen so, hey, wie geht's mir eigentlich? Das ist an manchen Arbeitsplätzen nicht gewollt und dann sollte man auch diese Tools nicht machen. Aber da, wo es geht, ist es sinnvoll. Und in der Toolbox sind viele Methoden, die so ins Machen bringen und die wir getestet haben. Also das ist quasi the best of unserer 2-Jahres-Begleitung und von den Workshops, die wir gemacht haben, einzelne Puzzleteile rausgenommen und die so aufbereitet, dass man sie selber machen kann mit Anleitungen, mit Arbeitsblättern. Und genau, das soll quasi ja wirklich dieses ins Machen kommen erleichtern. Also ich kann etwas aufschlagen, ich kann mein Arbeitsblatt dazu nehmen und einfach anfangen, meine Nachfolge
bei einem selber ja auch.
Genau.
Und das heißt, ihr habt das ja begleitet, aber das heißt, man braucht auch gar nicht unbedingt eine begleitende Person, sondern könnte das auch selber erstmal initiieren im Betrieb?
So ist die Idee. Also so die Idee ist, dass es sozusagen daran Mut machen soll, einfach mal anzufangen, erstmal bei sich selber, wie Laura auch sagt, um auch überhaupt für neue Sachen die Haltung haben, die sozusagen die wichtigsten Sachen selber zu leben, um zum Beispiel diesen sicheren Raum zu geben. Und dann ins Miteinander, einfach mal ins Ausprobieren zu kommen. Zum Beispiel auch mit, wir haben hier einen Leitfaden für unsere Besprechungen, zum Beispiel ein Arbeitsblatt, wo man mal gemeinsam entwickeln kann mit seinem Team, ob das jetzt direkt die Mitarbeitenden sind oder die Kolleginnen, wie wollen wir eigentlich gut unsere Terminstruktur oder unsere Besprechungen aufbauen.
Das macht echt Lust, da reinzuschauen.
Ja, und vielleicht nochmal, Mareike, ganz, das ist eine total wichtige Frage. Braucht es denn eigentlich eine Begleitung für eine Nachfolge? Und die haben wir uns auch gestellt. Können wir eine Toolbox, also funktioniert die denn eigentlich, wenn es keinen Dritten gibt, der das moderiert? Und wir haben gesagt, ja, das funktioniert. Und manche können das ganz wunderbar ohne Begleitung. Und gleichzeitig haben wir von Nachfolgen gehört, die funktioniert haben, wo es eine Begleitung gab. Und das muss nicht immer eine dreijährige Prozessbegleitung sein, sondern es kann jemand Drittes, Neutrales sein, der einfach an ganz wichtigen Punkten dabei ist und moderiert. Und da möchte ich auch nochmal ganz viel Props an unsere Kollegin Maria Wichmann geben, die ganz großartige Moderationskompetenzen hat, die wir immer wieder nutzen durften und die immer wieder eingeflossen sind. Und dann nochmal zu erkennen, wie wichtig das ist, gerade an Punkten, die unangenehm werden, ja? Weil wenn man sich da nicht an den Punkten damit auseinandersetzt, dann kommt es dazu, dass man 2 Tage vor der Übergabe sagt, ach nee, will ich doch nicht. So, und um das abzufangen, braucht es oft jemand Dritten, der einfach ein bisschen so eine neutrale Sicht drauf hat. Kann auch der Steuerberater sein, wenn er irgendwie ein bisschen geschult ist da drin.
Ja, klar, und das ist ja auch der Luxus, dass dann auch nicht die Person, die sowieso in charge ist, immer vorneweg,
ja, genau,
das auch noch moderieren muss, sondern auch einfach auch mal sich auf sich selbst fokussieren kann und auch auf die Gefühle, die da hochkommen und das auch so freien Lauf lassen kann. Wenn man in der Moderationsrolle ist, dann ist das natürlich immer auch nochmal eine andere Ebene, die man immer wieder dazu hat. Das sehen wir bei der Akademie auch, dass das gut angenommen wird dann. Ich finde natürlich nochmal richtig spannend auch das, was ihr immer wieder angeschnitten hattet, die genossenschaftliche Übernahme. Und wir hatten auch eine Podcast-Folge dazu, jetzt 2, 3 Folgen mit Anne-Morla Meyer, die auch ganz viel zu Genossenschaften gesprochen hat, weil das wirklich auch ein Trend in ländlichen Räumen ist, Genossenschaften zu gründen. Könnt ihr uns da nochmal ein bisschen mitnehmen? Wie sieht das jetzt aus? Was waren da Gedanken? Was waren Herausforderungen? Was sind Lösungen? Wie weit sind die Betriebe jetzt damit? Oder der eine Betrieb, der das macht?
Also genau, die Kfz-Werkstatt strebt es weiterhin noch an, dass die Mitarbeitenden eine Genossenschaft gründen oder dass eine Genossenschaft gegründet werden soll. Die sind noch auf dem Weg. Also wir merken einfach, dass eine Erkenntnis ist, wenn es keine anderen vergleichbaren Betriebe in der Region zum Beispiel gibt, an denen sich orientiert werden kann oder so, und das ganze Modell noch gar nicht so bekannt ist, dann braucht es einfach länger, dass überhaupt diese Kultur sich entwickeln kann, dass die Mitarbeitenden in diese Verantwortung wirklich reingehen wollen und auch können und dürfen. Genau, und was in der ganzen Genossenschaftswelt natürlich einfach das A und O ist, Lernen von anderen, andere Betriebe, andere genossenschaftliche Nachfolgen kennenzulernen. Das hilft den Menschen in der Praxis extrem, um zu merken, dass das wirklich langfristig bestehen kann und funktioniert. Und so eine genossenschaftliche Nachfolge, genau, dann spricht man von mitarbeitenden Genossenschaft. Also wenn die Mitarbeitenden selber, die sind Mitglied der Genossenschaft und auch gleichzeitig Arbeitnehmende. Also im Englischen sind es dann die Worker Corps, sozusagen, dass der Kern und Angelpunkt der Genossenschaft sind die Mitarbeitenden. Genau, was sozusagen dann eine Doppelrolle ja kreiert, dass diejenigen, die dort arbeiten, auch gleichzeitig sind, die das besitzen. Also vergleichbar wie bei einer Wohngenossenschaft, wo Vermieter und Mieterin ja dann identisch sind.
Aber dann doch noch so viel mehr, ne? Also da ist ja auch ganz andere Motivation, die vielleicht da mitkommt, wenn mit mir, mit mal das auch ein Stück weit gehört und ich da für Wohl und Wehe des Unternehmens auch zuständig bin. Nochmal anders als nur, sag ich mal, 8 Stunden zu arbeiten und dann zu gehen.
Ja.
Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da viele Vorteile gibt, wie zum Beispiel Motivation, aber auch Nachteile, dass sich Leute vielleicht auch echt aufopfern. Seid ihr da näher eingegangen? Ich habe es ein bisschen rausgehört, dass die noch im Prozess sind, aber noch nicht das umgestellt haben, ne?
Richtig. Okay. Genau. Also, ja, nee, kann ich jetzt gerade nicht mehr zu sagen.
Nee, okay, alles klar. Aber finde ich ganz spannend. Würde ich auch gerne weiter verfolgen. Und vielleicht gibt es ja auch ein Nachfolgeprojekt, wo ihr da mehr drauf eingeht.
Vielleicht noch ergänzend zu den mitarbeitenden Genossenschaften, die ja so die in der ganzen Genossenschaftswelt eine der höchsten Formen der genossenschaftlichen Werte sind, angesehen werden von manchen, gibt es ja auch zum Beispiel Dorfgenossenschaften, wie jetzt zum Beispiel in Wombach in Bayern, wo eine Dorfgenossenschaft gegründet wurde, weil der Bäckereibetrieb keine Nachfolge hatte. Das heißt, das Dorf hat eine Genossenschaft gegründet und die haben dann einen Geschäftsführer oder einen Bäckermeister gefunden, der eben nicht dieses ganze Kapital, den ganzen Aufwand mitbringen musste selber, um diesen Betrieb zu übernehmen, sondern das hat die Genossenschaft gemacht und er konnte als Angestellter dann den Laden übernehmen. Und das ist ja auch eine super Lösung für ländliche Räume, ne? Diese ganze, dass es dann auch noch auf mehr Menschen verteilt wird in der Genossenschaft.
Also nicht nur die Leute, die dort drin arbeiten, sondern eben noch das gesamte Dorf, das da mithilft.
Richtig, genau. Ja.
Da haben wir auch schon einige Beispiele gehört, gerade auch was das Kauf, die Kaufkraft da noch angeht, dass es ein ganz anderes Ownership ist, dass die Leute dann natürlich auch wissen, mir gehören da Anteile, natürlich kaufe ich nur noch bei dem Bäcker und nicht beim Discounter, wo ich dann ab und an mal vorbeifahre. Ne? Mhm. Ja, echt interessante Entwicklung und die sind eigentlich schon so alt, also wir entdecken es ja eigentlich gerade nur wieder.
Mhm.
Ja. Zum Abschluss würde ich euch gern noch zum Landü-Ei befragen. Wir haben ja hier die Tradition im Podcast, dass wir das auspacken zusammen. Also eine Frage an euch, welchen Fakt oder welche Beobachtung habt ihr gemacht in Bezug auf die ländlichen Räume, die euch in letzter Zeit überrascht haben? Muss auch gar nicht mit dem Thema Übergabe zu tun haben. Habt ihr da was Schönes für uns?
Also Landü-Ei, genau. Laura und ich haben mal überlegt, welche Anekdote uns da so einfällt, die auch Bezug hat zu unserer Arbeit. Wir sind ja an der HNE, die eben in Brandenburg ist. Und wir haben gemerkt, dass viele Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sehr stark diese Macherhaltung haben. Wir müssen die Dinge anfassen, wir müssen was tun, wir müssen im Machen passieren Neuerungsprozesse. Und wir von der HNE fühlen uns oft so mit dem Kopf unterwegs und merken, okay, wir durchdenken die Modelle, Theorien, lesen, sprechen mit Leuten. Und dieses übers Anfassen, also das haben wir selber auch gehört aus dem Mund von einem, mit dem wir zusammengearbeitet haben, die gesagt haben, wir sind Handwerkerinnen, wir sind Anfasserinnen, wir müssen die Dinge anfassen. Beispielsweise, wenn wir im Workshop an so Modellen gearbeitet haben. Wir müssen die selber formen, anfassen, bewegen und darüber kommen wir ins Sprechen und darüber können wir auch Dinge äußern, die wir einfach nur so im Gespräch gar nicht äußern könnten.
Mhm. Und das Learning daraus, das einzubeziehen in die Begleitung von Unternehmen, in welchen Prozessen auch immer, in diesem Fall Nachfolgeprozesse, über zum Beispiel genau konkrete Modellgestaltung, Lego, Kneten, whatever, war so ein Aha-Moment für uns, dass das einfach gut funktioniert.
Und dass wir uns auch sagen, mit wieder auf den Bezug ländlicher Raum. Meine Beobachtung ist jetzt, dass die Insel HNE herum in Brandenburg gibt es so viele Macherinnen und Macher, die genau in dieser Praxis dann unterwegs sind.
Ja, schön. Das motiviert doch total zu hören. Also ich nehme ganz viel mit aus unserem Gespräch. Vielen lieben Dank. Ich nehme mit zum Beispiel, dass Nachfolge das neue Gründen ist. Schöner Spruch, Sophia. Danke dafür. Ich nehme aber auch mit, Laura, dass, was du gesagt hast, je früher der Prozess der Nachfolge auch angeschoben wird, desto mehr Kontrolle hat man ja eigentlich auch über die Gestaltung und dass natürlich alle mitgenommen werden und dass eigentlich Vertrauen das Schlüsselmoment ist und dass man das natürlich auch erst mühsam auch zum Teil aufbauen muss, ne? Und dass es eben noch so viel mehr Möglichkeiten gibt bei der Nachfolge, wenn die alleinige Verantwortung Leute abschreckt, dass man dann eben auch in so genossenschaftlichen Geschäftsmodellen nochmal ganz anders denken kann, ob man jetzt die Mitarbeitenden mit einem bezieht oder vielleicht sogar das ganze Dorf. Finde ich total spannend. Schön, dass ihr das mitgebracht habt. Also vielen lieben Dank. Das war Landaussichten. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Bis dann.
Danke.